HR Info. Politik.
Populisten an der Macht. Rechtspopulisten in Europa auf dem Vormarsch oder der rechte Propagandakrieg. Diese Schlagzeilen aus den vergangenen Monaten machen deutlich, worauf der Wahlkampf vor der Europawahl im kommenden Mai hinauslaufen könnte. Auf einen Kampf zwischen Gegnern und Befürwortern der EU, zwischen weniger und mehr Europa. Ob diese Parlamentswahlen wirklich zu einer Abstimmung über Europa werden, darüber möchte ich in dieser Sendung sprechen. Europawahl, wo geht es hin mit der EU? Das ist das Thema dieser Politiksendung. Mein Name ist Annette Rehn. Ein Gespenst geht um in Europa. Damit war ursprünglich mal der Kommunismus gemeint. Heute könnte man damit das Gespenst des Rechtspopulismus meinen. Die rechtsextreme Partei Rassemblement National unter Marine Le Pen kann sich in Frankreich behaupten. In Polen ist mit der PiS-Partei eine rechtskonservative Partei an der Regierung. Und in Italien bilden seit vergangenem Sommer die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega eine Regierungskoalition. Für die größten Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Monaten Italiens Innenminister Matteo Salvini. Boote mit Flüchtlingen ließ er nicht an italienischen Häfen anlegen. Zu Europa hat er eine klare Haltung.
Wir wollen ein Europa, das wenig macht, aber gut und das die Völker, die Identitäten, die Unabhängigkeiten, die Sprachen anerkennt. Die echten Feinde Europas sind Leute wie Renzi oder Emma Bonino, die so tun, als laufe alles gut und dabei ist es nicht so.
Genau diese europakritische Haltung sorgt im bereits angelaufenen Europawahlkampf für Gegenwind. Die Spitzenkandidatin der Grünen, Ska Keller, sieht darin sogar eine Gefahr.
Dieses Europa der Demokratie, des Zusammenwachsens und der Menschenrechte ist bedroht. Es wird angegriffen von den Orbans und Salvinis, die zurück wollen zum Nationalismus, die sich nicht darum kümmern, wenn im Mittelmeer Menschen ertrinken. Aber wir werden es niemals zulassen, dass Europa in ihre Hände fällt. Wir stehen auf für das Europa der Menschlichkeit, für das Europa der Solidarität und für das Europa des Miteinanders.
Auch der Spitzenkandidat der Konservativen, Manfred Weber von der CSU, positioniert sich klar gegen Rechtspopulisten.
I don't allow anybody of these nationalists and egoists that they create a split between these identities.
Weber erlaube niemandem dieser Nationalisten und Egoisten eine Spaltung Europas. Damit meinte er den Italiener Matteo Salvini, die Französin Marine Le Pen und die polnische PiS-Partei. Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, dessen Partei in Webers konservativer Fraktion im EU-Parlament sitzt, zählte er nicht auf. Dabei ist Orban als Europakritiker bekannt.
In Europa haben Spitzenpolitiker vielerorts nicht das gemacht, was vom Volk gewollt wurde.
In der öffentlichen Debatte entsteht zunehmend der Eindruck, dass es nur darum geht, ob Politiker zu den Europakritikern oder zu den Europabefürwortern zählen. Ich habe mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Andreas Meyer-Feist, gesprochen und wollte von ihm wissen, werden die meisten Kandidaten im Europawahlkampf auf genau diese Unterscheidung pochen oder doch stärker auf Themen setzen?
Na, sie werden auf Themen und Stimmungen setzen. Sie werden die Finger in die offenen Wunden der EU-Politik legen. Stichwort Migration, wie wird das Geld verteilt, wie gerecht ist Europa? Aber ich glaube, auch etwas anderes wird stärker werden. Das Argument, dass man sich nur in der EU, wenn man zusammenhält, dass man da etwas erreichen kann in der Welt, die ja auch etwas feindlicher auftritt, kälter wird, Donald Trump, dessen ehemaliger Berater Steve Bannon ist hier aktiv, um die EU, ja, ich würde mal sagen, zu zerstören. Wladimir Putin zum Beispiel, der ja die militärische Machtprobe mit der Ukraine sucht. All das wird eine Rolle spielen. China natürlich auch, ein Riesenreich, das als Innovationsmacht Europa abhängen könnte. Also Zusammenhalt wird wichtig sein, darum wird es gehen. Und das werden die Pro-Europäer natürlich auch laut sagen. Und da müssen diejenigen, die das anders sehen, erstmal passende Argumente finden. Also zumindest wird es sehr spannend, sehr substanziell. Und alle erwarten hier in Brüssel auch, dass die ja oft sehr dürftige Wahlbeteiligung bei der nächsten Europawahl 2019 überall viel höher sein wird als bei den letzten Wahlen.
Unter den Europabefürwortern kann man schon fast den Eindruck bekommen, die sprechen jetzt fast alle mit einer Stimme pro Europa. Gibt es denn aber schon zentrale Unterschiede, die man ausmachen kann, die sich auch im Wahlkampf durchsetzen werden, wenn man sich jetzt nur mal die Europabefürworter anschaut?
Ja, da gibt es ja zwei Arten von Europa-Befürwortern und die unterscheiden sich doch dramatisch. Da sind auf der einen Seite, ich würde mal sagen, die Europa-Schwärmer. Das ist die Linie, die der französische Präsident Emmanuel Macron bisher vertreten hat. Also Europa als gemeinsames Haus der Werte, der Gefühle, der Lebensstile, auch der Solidarität untereinander, auch wenn es ums Geld geht, weniger die Politik der harten Sparsamkeit, wie sie ja noch zum Beispiel von Wolfgang Schäuble jahrelang als Finanzminister auch in Brüssel vertreten und durchgesetzt wurde. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Europarealisten, die werden immer stärker. Da wird auch Angela Merkel eine Rolle spielen, auch bis zur Europawahl und danach auch als Bundeskanzlerin, auch wenn sie nicht mehr Parteichefin ist ihrer Partei. Also diese Europarealisten, die sehen die EU mehr denn je als Zweckbündnis. Also militärische Zusammenarbeit, Digitalisierung, Steuervereinfachung, mehr Eigenverantwortung für Finanzen, keine Übernahme von fremden Schulden, die andere Regierungen verantwortet haben. Regeln müssen eingehalten werden, auch Rechtsstaatlichkeit. Also von den eigentlichen Themen, die ja vielen mittlerweile auf die Nerven gehen, weil sie nicht gelöst sind, Migration, da wird man auf der Seite der Europabefürworter keinen Blumentopf gewinnen, wohl aber mit der Idee, eben den Euroraum noch besser aufzustellen. Das wollen eigentlich alle, die mit Europa noch etwas zu tun haben wollen, zusammenwachsen lassen, was vielleicht zusammengehört, bisher noch nicht so richtig zusammengewachsen ist, den Euro absichern gegen Krisen. Denn, das wissen alle, die wirtschaftliche Lage wird schlechter werden in Europa. Damit rechnen hier alle. Und diese Perspektive wird mehr denn je auch den Wahlkampf bestimmen.
Schon jetzt scheint es ja so, dass die Europawahl ein größeres mediales Interesse hervorgerufen hat als vergangene Europawahlen. Inwiefern ist denn jetzt die anstehende Europawahl für Europa entscheidend und relevant?
Ja, sie ist sehr relevant, viel mehr als früher. Das muss man ganz klar so sagen. Denn diese Wahlen bestimmen viel mehr als nationale Wahlen unser Leben, unsere Gesetzgebung. Man muss nur mal schauen, welche Richtlinien, welche Verordnungen in all unseren Verträgen stehen oder auch auf Verpackungen. Unser Leben ist ja schon sehr europäisch geworden. Und der Vertrag von Lissabon hat die Grundlage für noch mehr Europa geschaffen. Und da wurde eben ein sehr demokratisches Element eingefügt. Also vom Wahlausgang ist nicht nur die Zahl der Abgeordneten, die Verteilung im Parlament abhängig, sondern auch, wer in der EU-Kommission sitzt. Wir wählen also praktisch nicht nur das Europaparlament. Von den Mehrheitsverhältnissen hier wird auch der Nachfolger von Jean-Claude Juncker abhängen. Wenn zum Beispiel die EVP, die christdemokratische Parteienfamilie, zu der ja auch die Unionsparteien gehören, es schafft, eine Mehrheit für Manfred Weber zu bekommen, das ist der Kandidat, der deutsche oder besser gesagt bayerische Kandidat für diesen Posten, dann wird er Europa bestimmen, weil die Kommission eben auch das einzig wirklich starke Initiativrecht für neue europäische Gesetzesvorhaben hat und dann auch effektiv durchsetzen kann. Also wir entscheiden, wenn wir wählen, auch, wie es weitergeht mit Europa, welche Richtlinien, welche Verordnungen, welche europäischen Gesetze verabschiedet werden in den nächsten 5 Jahren und wie sie unser Leben bestimmen werden.
Obwohl ja Europawahlen, wie Sie gerade gesagt haben, wirklich Relevanz haben für das Leben der EU-Bürger, haben es ja trotzdem traditionell Europawahlen erfahrungsgemäß schwerer als nationale Wahlen, die Bürger an die Urnen zu locken. Wie werden denn die Politiker voraussichtlich versuchen, die Bürger doch zur Wahl zu motivieren?
Ja, das wird sehr schwierig. Bisher hatten sie es sich ja einfach gemacht in den vergangenen Jahren. Sie hatten das Ganze als Stimmungstest für ihre eigene Arbeit, nationale Arbeit gesehen. Das ist natürlich nicht besonders zielführend, wenn es um Europa geht. Jetzt spürt man schon, es wird anders. Da spielen die Erfahrungen mit dem Brexit eine Rolle. Aber auch die Finanzkrise hat ja Spuren hinterlassen und jeder weiß, das ist europäisch. Und die Migration, jeder weiß, die Menschen kommen eben nicht zuerst in Deutschland an, sondern anderswo. Und EU-skeptische Parteien werden es natürlich wohl eher mit innenpolitischen Themen versuchen wie bisher und die EU als Moloch darstellen, wie schon so oft. Und die anderen Parteien werden sich, glaube ich, mehr auf andere Themen stürzen, also Sicherheit, Finanzstabilität, Euro, die Rolle der EU in der Welt und da versuchen doch Wähler zu gewinnen. Sie werden die Namen Trump, Putin und Erdogan nennen und China als mögliche Gefahren, denen man nur europäisch begegnen kann. Natürlich wird es auch eine Debatte geben über eigene Finanzquellen für Europa, damit nicht mehr so viel aus nationalen Haushalten kommt. 20% des EU-Etats kommen ja derzeit aus Deutschland. Das könnten bald jährlich 12 bis 15 Milliarden sein, wenn man daran nichts ändert. Also eigene EU-Steuern, Finanztransaktionssteuer, Digitalsteuer oder auch Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Also zum Beispiel dürfen wir von unseren Steuerzahlern Geld nach Europa geben, das dann in Länder weitergegeben wird, was man nicht mehr zurückholen kann im Betrugsfall, nicht einklagen kann, weil die Gerichte nicht unabhängig arbeiten, zum Beispiel in Polen. All das werden Argumente sein, die man hören wird und mit denen man versuchen wird, Wähler tatsächlich an die Urne zu bringen.
Die größte Angst der Europabefürworter ist ja verständlicherweise ein Machtgewinn der Gegner der EU. Wie könnte sich denn die Arbeit im EU-Parlament verändern, wenn die Europakritiker, wie viele erwarten nach der Wahl, mehr Sitze bekommen?
Das kommt darauf an, wie viele Sitze sie bekommen und ob es diesen ja europafeindlichen und skeptischen Parteien gelingt, sich zusammenzuschließen. Ich rechne damit, dass es mehr gibt. Alle Umfragen deuten auch darauf hin. Und dann ist eben die entscheidende Frage, wird es noch eine arbeitsfähige Mehrheit der europäischen Parteienfamilien geben, die Europa nicht zerstören oder irgendwie abrüsten wollen? Oder wird es diese Mehrheit nicht mehr geben? Bisher gibt es ja diese Mehrheit durch eine Zusammenarbeit zwischen Christdemokraten und Sozialdemokraten. Wenn sich aber nach der Wahl gestärkte europafeindliche Parteien zusammenschließen, wenn sie sehr stark werden, wenn sie eine neue Fraktion bilden, dann vielleicht sogar die stärkste Fraktion bilden, dann werden sich die EU-Grundlagen verändern. Davor haben alle Angst. Dann wird es eine harte Konfrontationsstellung geben zwischen dem EU-Rat, also den Regierungschefs, und dem Parlament, das vielleicht von Rechtsextremisten, von EU-Feinden dominiert wird. Und die Politik hätte dann natürlich auch eine sehr heikle Frage zu lösen. Was passiert, wenn ein EU-feindliches Europaparlament einen EU-feindlichen Kommissionschef nominiert? Zum Beispiel den italienischen Innenminister Salvini, der wohl Interesse an diesem Posten hat. Ich glaube, die EU-Regierungschefs würden das in diesem Fall nicht so einfach zulassen. Auf jeden Fall würde die EU dann wirklich in eine ganz große ideelle, programmatische, aber auch in eine Legitimationskrise kommen. Die EU wäre dann nicht mehr so, wie wir sie kennen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, sie könnte sich dann nicht mehr so verändern, wie sich das viele wünschen.
Es bleibt also sehr spannend. Ein Zugewinn der Europakritiker im Europaparlament könnte die EU vor große Herausforderungen stellen, sagt unser Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Den Europakritikern die Stirn bieten, das will die neu gegründete Partei Volt. Sie will als erste paneuropäische Partei in das Europaparlament einziehen. Auslöser für die Parteigründung im Jahr 2017 war nach Angaben eines ihrer Gründer, Damian Böselager, die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Eileen O'Sullivan ist in Frankfurt für ihre Partei Volt aktiv und tritt auch als Kandidatin bei der Europawahl an. Sie habe ich gefragt, was wollen Sie Trump und den Rechtspopulisten mit Ihrer Partei denn entgegensetzen?
Ich glaube, was wir versuchen, diesen Gegenpol herzustellen, dass wir sagen, das Zurückkehren auf nationalistische Formen hat bereits bewiesen, wird nicht zu weiterem Frieden und Produktivität führen. Und wir wollen sagen, lasst uns doch die nationalistischen Formen praktisch überwinden und noch viel mehr zusammenkommen und dieses Friedensprojekt Europa, was eigentlich vorbildlich ist, nehmen und das Beste daraus machen, weil es so unfassbar viel Potenzial hat, und damit zeigen, dass ein Land nicht nur ein Land ist, sondern innerhalb von einer Union auch wahnsinnig aufblühen kann mit der Hilfe von den anderen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, warum braucht es eine neue Partei, um wirklich so den Rechtspopulisten entgegenzutreten? Es gibt ja auch sehr, sehr viele Parteien, die bei der Europawahl antreten, die explizit nicht rechtspopulistisch sind. Also warum braucht es diese neue Partei?
Ich glaube, was uns extrem von den anderen unterscheidet, ist, dass wir zunächst ja einmal paneuropäisch sind. Und in so einer Form hat das bisher wohl noch niemand gemacht. Also wir treten in mindestens 10, wahrscheinlich 13 Ländern zur Europawahl an. Und wir werden alle gemeinsam mit einem Programm der Amsterdam Declaration zusammen antreten und können somit praktisch dem Wähler garantieren, was bei vielen verschiedenen anderen Parteien, die sich am Ende in Fraktionen zusammensetzen mit jeweils anderen nationalen Parteien, nicht garantieren können, ist, dass wir sagen, wir können genau unser Wort behalten. Wir haben das Programm, wir sitzen alle von Volt dann gemeinsam und können es auch durchsetzen, weil wir uns nicht gegenseitig blockieren. Und bei vielen anderen nationalen Parteien sieht man ja, dass die CDU dann beispielsweise in der gleichen Fraktion sitzt wie die Fidesz von Viktor Orban. Und ich glaube nicht, jeder CDU-Wähler unterstützt Viktor Orban und was, wofür die Partei auch vielleicht steht. Und bei uns ist da halt, würde ich mal sagen, einfach eine klare Linie, an die wir uns auch halten und auf die man sich dann auch verlassen kann, weil es keine internen Diskussionen bezüglich dem, was wir werben, geben wird.
In Ihren Zielen, die Sie ja schon aufgeschrieben haben für Ihre Partei, stehen auch so Themen wie soziale Gerechtigkeit, Bürgerbeteiligung, eine starke Transparenz des Staates. Das sind alles Themen, die jetzt nicht ganz neu sind. Also auch andere Parteien haben solche Themen, Grüne, Linke, auch Liberale. Was ist denn Ihr Hauptgrund? Warum wollen Sie sich denn nicht einfach aufteilen und sagen, ja, wir fühlen uns eher liberal, wir eher grün, wir eher links und teilen uns auf die unterschiedlichen Parteien auf? Dann wären ja auch alle Themen, alle Ziele, die Sie haben, abgedeckt.
Weil wir dann ja wieder das Problem hätten mit den nationalen Parteien. Und so könnten wir sagen, dass wir Bürger aus ganz Europa sind, die sich für Europa einsetzen, innerhalb von Themen, die möglicherweise tendenziell eher von nationalen Parteien vertreten werden.
Um eine eigene Fraktion gründen zu können im Europaparlament, brauchen Sie mindestens 25 Mandate. Das ist für eine ganz neu gegründete Partei schon eine sehr große Herausforderung. Wie wollen Sie denn dieses Ziel erreichen?
Wir haben verschiedene Kampagnenstrategien, die wir uns zusammengestellt haben. Und jedes Land ist dann natürlich nochmal anders. Wie kann man am besten campaignen und so weiter. Aber klar, das ist nach den Sternen gegriffen vielleicht. Vielleicht klingt das so. Aber wir haben uns das in den Kopf gesetzt und wir wollen alles dafür tun, um das auch durchzusetzen, um eben keine Kompromisse eingehen zu müssen.
Volt soll für mehr Energie in Europa stehen. Für was wollen Sie denn diese Energie einsetzen?
Für eine bessere Gemeinschaft in Europa, für Bürger, die demokratischer leben können, die sich aktiv an der Politik beteiligen können und auch davon profitieren, dass wir eben so viele Länder haben, die gemeinsam zusammenarbeiten in einem Zusammenschluss.
Was ist denn so Ihr Hauptziel? Wo soll es mit Europa in den nächsten Jahren hingehen?
Europa soll dahin gehen, dass es transparentere Strukturen hat, demokratischere Strukturen, dass die Bürger sich aktiv beteiligen können an der Gestaltung von Europa und dass auf lange oder kurze Frist auch im besten Fall sich die Institutionen der Europäischen Union auch so wandeln, dass sie direkt dem Bürger dienen und dass sie transparent einzusehen sind, damit auch die Bürger verstehen, was Europa macht und inwieweit Europa für die Menschen handelt, damit dies natürlich auch kritisiert und verändert werden können.
Was auch einer Ihrer Vorschläge ist, ist eine Reform der EU, also dass das EU-Parlament mehr Rechte bekommt und auch ein eigenes Vorschlagsrecht bekommt. Was versprechen Sie sich denn von so einer Reform?
Also was bei dem Parlament ja total interessant ist, ist, dass wir als Bürger praktisch das Parlament einzig und allein direkt wählen können als Teil der Institutionen in der Europäischen Union. Und wenn das Parlament kein völliges Initiativrecht hat und kein Vollparlament ist, dann wird gewissermaßen uns als Bürgern auch das volle Recht auf Demokratie und Entfaltungsfreiheit unserer Wünsche verwehrt. Und dafür wollen wir einstehen, dass wir sagen, das Parlament muss eben genau diese Stimme sein, die den Bürgern erlaubt, genau das zu sagen und zu sprechen.
Die Partei Volt möchte dafür eintreten, dass das EU-Parlament gestärkt wird, sagt Eileen O'Sullivan, die für Volt bei der Europawahl antritt. Volt möchte ins EU-Parlament. Das kann aber, wie wir gerade gehört haben, keine neuen Gesetze vorschlagen. Trotzdem ist es von Bedeutung, für was das Parlament zuständig ist und was die anderen EU-Institutionen damit zu tun haben, das erklärt uns Anne Bayer.
Das EU-Parlament.
Im kommenden Mai wählen die EU-Bürger das Parlament der Europäischen Union. Das passiert alle 5 Jahre. Wie viele Sitze ein Land erhält, hängt von der Größe seiner Bevölkerung ab. Deutschland darf mit 96 die meisten EU-Abgeordneten entsenden. Die insgesamt mehr als 700 Mitglieder tagen in Brüssel und Straßburg. Die Abgeordneten sind nach Fraktionen und nicht nach Staatsangehörigkeit gruppiert. Sie müssen den Haushalt der EU genehmigen und stimmen über EU-Gesetze ab. Das EU-Parlament kann aber nicht allein ein Gesetz erlassen.
Der Rat der Europäischen Union.
Das Europäische Parlament stimmt gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, über Rechtsvorschriften ab. Je nachdem, um welches Thema es sich handelt, kommen dann zum Beispiel die Finanzminister, die Umweltminister oder die Außenminister der Mitgliedstaaten zusammen. Alle 6 Monate wechselt der Vorsitz des Rates. Im ersten Halbjahr 2019 wird ihn Rumänien übernehmen. Der Rat kann zwar Gesetze gemeinsam mit dem EU-Parlament beschließen, aber vorschlagen kann er sie nicht.
Die EU-Kommission.
Das alleinige Vorschlagsrecht für Gesetze hat die Kommission. Sie ist quasi die Regierung der EU. Jedes Mitgliedsland darf einen Kommissionskandidaten nach Brüssel schicken. Aus Deutschland ist das zurzeit Günther Oettinger. Jedem Kommissar ist ein bestimmter Politikbereich zugeordnet. Gemeinsam beschließen die Kommissare strategische Ziele der Kommission. Nachdem Vorschriften verabschiedet wurden, soll die Kommission überwachen, ob das EU-Recht in den Mitgliedstaaten auch angewendet wird.
Der Europäische Rat.
Der hat mit der Gesetzgebung direkt nichts zu tun. Wichtig ist er aber trotzdem. Von ihm stammen die wohl bekanntesten Bilder von EU-Treffen. Wenn ein sogenannter EU-Gipfel stattfindet, stellt sich Kanzlerin Angela Merkel mit den Staats- und Regierungschefs der anderen EU-Mitgliedstaaten zum Gruppenfoto auf. Der Europäische Rat debattiert darüber, wo es mit der EU hingehen soll. Er stimmt also über politische Ziele ab und setzt damit die wichtigen Themen der Europäischen Union fest. Wer darf in die EU? Wie soll die Wirtschaft gefördert werden? Und wie soll die EU für die Sicherheit seiner Bürger sorgen? Mit solchen entscheidenden Fragen beschäftigt sich der Europäische Rat. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Europarat. Der ist ein Forum für Debatten über allgemeine europäische Fragen und keine Institution der EU.
Anne Bayer zu den wichtigsten Institutionen der Europäischen Union. HR-Info Politik mit einer Sendung zur Europawahl. Wo geht es hin mit der EU? Dieser Frage will ich dabei nachgehen. Das Europäische Parlament, das die EU-Bürger im kommenden Mai wählen, ist, wie wir gerade gehört haben, an der Gesetzgebung der EU beteiligt. Für viele Wähler ist aber genau die gefühlt ziemlich weit weg von ihrem Alltag. Über das Desinteresse und die Skepsis gegenüber Europapolitik habe ich mit Frank Wendler gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Frankfurter Goethe-Universität. Ihn habe ich gefragt, inwiefern beeinflusst denn die EU-Gesetzgebung wirklich den Alltag des einzelnen Bürgers?
Also das Greifbarste ist natürlich die Währungsunion. Ansonsten ist die EU sehr prägend, sicherlich bei Binnenmarktregeln. Sie hat sehr viel bewirkt im Bereich der Umweltpolitik. Sie ist auch für Klimaschutz wichtig. Sie hat eine Menge Regelungen gesetzt im Bereich Verbraucherschutz. Ansonsten Bereiche, in denen die EU eher nicht hineingeht, sind eben sozusagen die klassischen Kernstaatsbereiche, also eben vor allem Bildung, auch Migration tatsächlich ist nach wie vor überwiegend ein nationaler Bereich, wo die EU eher einen ziemlich losen Rahmen setzt. Und genau das ist eigentlich auch im Rahmen der Flüchtlingskrise der letzten Jahre zum Problem geworden.
Die Skepsis an der EU ist ja auch in den vergangenen Monaten ziemlich präsent gewesen. Welche Rolle werden denn Europakritiker Ihrer Ansicht nach im jetzt anstehenden Wahlkampf spielen?
Sicherlich eine bedeutende. Also man rechnet allgemein damit, dass die europaskeptischen, rechtspopulistischen Parteien sehr gute Werte erreichen werden. Sicherlich ist es so, dass etliche politische Entwicklungen in der EU problematisch gewesen sind in den letzten Jahren. Insgesamt ist der Grund dafür schon, dass es relativ leicht geworden ist, negative Dinge auf die EU zu projizieren, weil sie in mehreren Bereichen eben, wie gesagt, einen Rahmen setzt für die Mitgliedstaaten und dadurch Wechselwirkungen und gegenseitige Abhängigkeiten erzeugt. Und dann aber häufig nicht die richtigen Instrumente und Mittel hat, um diese Wechselwirkungen zu bearbeiten und zu lösen. Und genau das ist eigentlich auch das Problem gewesen im Rahmen der Euro-Krise und jetzt auch bei den Entwicklungen eben zur Migration in die EU.
Die Wahlbeteiligung bei der vergangenen Europawahl 2014 lag europaweit so im Schnitt bei 43%, in manchen Ländern sogar noch deutlich darunter, in der Slowakei beispielsweise bei nur 13%. Woher kommt denn dieses Desinteresse an dieser Wahl?
Ja, ich denke, insgesamt ist das Europaparlament ein unterschätztes Parlament. Es ist zunächst mal für Leute, die sich nicht übermäßig mit Politik beschäftigen, schwer zu sehen, was das Europaparlament eigentlich macht. Trotzdem ist es aber so, dass es ja seit dem Vertrag von Lissabon voll an der EU-Gesetzgebung beteiligt ist, also ganz ähnlich wie der Deutsche Bundestag, Vetorechte hat, in mehreren Lesungen Gesetze beraten kann und dass es da auch ein Vermittlungsverfahren gibt. Das ist aber nicht unmittelbar so quasi in der täglichen Zeitungslektüre oder im täglichen Medienkonsum sichtbar. Insofern ist es gewissermaßen ein Verbindungs- oder Vermittlungsproblem zur Zivilgesellschaft. Aber es liegt eigentlich nicht daran, dass das Europaparlament machtlos wäre.
Sie beschäftigen sich ja auch zum Teil mit dem Konzept der stärkeren Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten. Kann denn ein solches Konzept einer stärkeren Zusammenarbeit, einer Integration nicht auch Skepsis an der EU befördern?
Also an sich klingt das Konzept einer, sagen wir mal, variablen Geometrie oder unterschiedliche Geschwindigkeiten der Europapolitik attraktiv in einer EU, die sich sehr stark erweitert hat in den letzten Jahren. In den Einzelheiten ist das aber schwer umzusetzen. Also es ist kompliziert, in der Tat eine Währungsunion quasi der verschiedenen Geschwindigkeiten zu errichten. Das muss man auch erstmal vertraglich gestalten. Das braucht lange Zeitfristen und ist politisch sehr aufwendig. Insofern ist das kein ganz unproblematisches Projekt. Ich denke trotzdem, wenn man über die Entwicklung der EU in den nächsten 10, 20, 30 Jahren nachdenkt, wird das sicherlich ein Konzept sein, über das verstärkt nachgedacht werden wird und das auch insgesamt wertvoll ist, denke ich, für die Zukunft der EU.
Gerade vor dem Hintergrund, dass jetzt sehr viele rechtspopulistische Parteien es in nationale Parlamente geschafft haben und die auch vor dem Hintergrund, dass sie wohl ganz gut abschneiden werden bei der nächsten Europawahl. Gibt es so Diskussionen, wird die EU zerbrechen? Gibt es da irgendwie Risiken? Wie schätzen Sie da die Zukunft der EU ein?
Ich glaube, man kann der EU noch eine große Langlebigkeit zutrauen. Ich denke, dass sie in dieser Form lange weiter bestehen wird und dass sie auch grosso modo das institutionelle Modell, was sie bisher hatte, beibehalten wird. Was sich allerdings drastisch verändert, ist die nationale Politik innerhalb der EU. Also die Art und Weise, wie Wahlen funktionieren, welche Themen eine Rolle spielen, welche Parteien dort antreten und auch insgesamt, wie die EU gesehen wird auf der nationalen Ebene. Da gibt es dramatische Veränderungen. Es ist also noch in den 80er, 90er Jahren so gewesen, dass die EU als Nachrichtenthema eigentlich kaum vorkam. Und das ist jetzt natürlich drastisch anders, wo EU-Themen sicherlich zu den 3, 4, 5 wichtigsten politischen Debattenthemen gehören. Und das muss verarbeitet werden, primär mal von den Nationalstaaten in ihren Institutionen und dann aber eben auch im EU-Rahmen.
Das heißt, Sie sind nicht skeptisch, was die EU anbetrifft, also glauben, dass die EU weiter Bestand haben wird. Aber was wären denn so Schritte, die die EU angehen müsste, Themen, die sie bearbeiten müsste, damit auch diese Prognose, die jetzt anstellen, auch Bestand hat und wirklich die EU stabil bleibt?
Ein Argument, was ich persönlich viel untersucht habe in meiner eigenen Arbeit, ist die Annahme, dass die EU vor allem Rechtfertigungen braucht. Also, dass man vor allem daran arbeiten muss, Gründe anzugeben und Argumente anzuführen, warum eigentlich dieses ziemlich große, komplexe Projekt nach wie vor wichtig ist und auch nach wie vor den wohlverstandenen Interessen der Nationalstaaten dient. Das ist eine Aufgabe, an der sehr viele beteiligt sein müssen. Was man zur EU-Ebene sagen kann, ist, dass sie eben die Öffentlichkeit nur begrenzt erreicht. Also nur sehr wenige Bürger schauen Europaparlamentsdebatten oder hören der State of the Union Address des Kommissionspräsidenten zu. Das heißt, eine wichtige Rolle kommt eben hier auch von der nationalen Politik zu, dass sie über die EU kommuniziert und hier verstärkt auch Transparenz darstellt. Und ein Aspekt, den ich selber in meiner eigenen Forschung viel untersucht habe, sind eben hier auch nationale Parlamentsdebatten, wie also dort die EU thematisiert wird und wie dort Argumente ausgetauscht werden darüber, wie sie funktioniert und wie sie in Zukunft weiterentwickelt werden soll. Und ich denke, das ist zumindest ein wichtiger Bestandteil davon, dass man öffentlich dafür argumentiert und streitet. Ich glaube, das ist letzten Endes vielleicht sogar wichtiger, als dass man jetzt drüber nachdenkt, welches Politikfeld braucht jetzt nochmal eine neue Vertragsklausel oder stimmt man jetzt besser nicht mehr mit Mehrheitsregel ab oder andere Dinge.
Politiker sollen über die EU diskutieren, sagt Politikwissenschaftler Frank Wendler von der Frankfurter Goethe-Universität. Über Europa gesprochen haben wir auch in dieser Politiksendung. Wo geht es hin mit der EU? Auf diese Frage wird es nach der Europawahl im kommenden Mai noch mehr Antworten geben. Der Wahlkampf wird sicher sehr spannend. Je nachdem, wie die Europakritiker abschneiden werden, könnte sich das Klima und die Arbeit im Europaparlament deutlich verändern. Nachhören können Sie diese Politiksendung auf hrinforadio.de. Mein Name ist Annette Rehn.